Du hast herzlichen Glückwunsch, du hast schöne Ohren. Also du bist ein guter Typ. Und die
Dankeschön.
Ohren lügen, die Ohren lügen nicht.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Ja, normalerweise fange ich immer an mit schon wieder 2 Wochen rum. Hier ist Vollhorst, aber in dem Fall muss man sagen, sind schon wieder 3 Wochen rum. Den Podcast mit Robin Weber, den haben wir doch noch mal eine Woche länger stehen lassen, weil es einfach so eine besondere Geschichte war und ist und weil wir ihn natürlich auch unterstützen mögen und wir es eine ganz, ganz große Geschichte fanden, dass er sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, er möchte einfach jetzt, bevor er das erste Mal auf die Rennbahn geht, mal seine Geschichte erzählen und hat ja dann auch seinen ersten Starter als Besitzer gehabt und das Rennen auch gewinnen können. Herzlichen Glückwunsch und Gratulation nochmal an Robin Weber, der uns ja natürlich auch heute wieder zuhört. Ja, jetzt haben wir einen neuen Gast bei uns, wie sich's gehört. Wir haben einen Trainer aus München-Riem bei uns am Start, den ich schon vor ein paar Wochen eigentlich bei uns haben wollte, aber dann kam irgendwie doch immer wieder irgendwas dazwischen. Es ist Michael Figge. Grüß dich, mein Lieber. Hi.
Grüß dich, lieber Sandy.
Und auch noch einer, der meinen Namen richtig ausspricht. Das freut mich natürlich doppelt und dreifach. Ja, so richtig auf dem Schirm gekommen bist du mir tatsächlich wieder, nachdem ich mir das erste Rennen in Düsseldorf angeschaut habe, wo deine Fine Bubbles gewonnen hat. Als große Außenseiterin in sehr, sehr tollem Stil vor den ganzen heiß angesagten Favoriten. Und es war trotzdem eine große Überraschung, auch wenn du es vorher am Mikrofon ja im Führing schon angekündigt hast, ne?
Ja, ich hatte schon Mumm, weil die wirklich toll trainiert hat und letztes Jahr auch schon schöne Ansätze gezeigt hat und über Winter hat sie sich nochmal richtig verbessert. Aber trotzdem hatte ich schon Respekt vor den drei Favoriten und vor allem vor der Stute, die zweimal Zweiter war und gerade über die gerechnet hoffe ich und denke ich, dass es schon eine wertvolle Aufgabe war.
Ja, ich habe mein komplettes Geld verwettet im ersten Rennen, weil ich gedacht habe, komm, jetzt machst du dich mal für den Renntag richtig frisch. Und eigentlich habe ich gedacht, naja, so die Grewe-Pferde, die Jungen, die kannst du eigentlich zu Saisonbeginn immer spielen. Wenn die rauskommen, sind die schon gut drauf. Und habe Silver Impact gewettet und Aktivist und habe dann gedacht, ach komm, die Plain Vanilla. Also eigentlich, da hat für mich gar nichts dagegen sprechen können, dass einer von den drei das Ding gewinnt. Und dann hatte ich noch mit unserem Sascha gesprochen von Pferdewetten.de, weil wir uns genau über das Rennen unterhalten und der hat gesagt, ja, was hast du gewettet? Und dann habe ich noch gesagt, normalerweise müsste man eigentlich das Pferd vom Figge spielen, weil immer wenn der vorher sagt, dass er eine gute Chance hat, dann stimmt es am Ende auch. Und dann haben wir noch darüber philosophiert und dann kommt deine da an und gewinnt dann am Ende noch mit 1,5 Längen oder was, leicht. Wieso ist das so, dass du deine Pferde so gut einschätzen kannst? Weil ich höre ja viele Trainer und manche sind immer optimistisch, manche immer pessimistisch, viele haben so gemischte Meinungen, aber es stimmt dann auch nicht mal. Bei dir ist es eigentlich fast immer ein Volltreffer, auch egal, wenn deiner 400 zu 10 steht.
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich habe vielleicht das Gefühl geerbt von meinem Vater, dieses Einfühlungsvermögen. Genau erklären kann ich es nicht. Das ist einfach so eine Mischung aus Beobachtung und Empathie. Die Art und Weise, wie die Pferde sich so entwickeln und zeigen im Training. Auch über andere natürlich. Aber ja, irgendwie, das ist einfach mein Bauchgefühl.
Und du traust dich ja auch dann trotzdem auch mal, wenn einer ein bisschen krümmer am Toto steht, dann auch mal zu sagen, ja, den kann man schon spielen. Weil da haben ja viele Angst davor, wenn sie irgendwie den großen Außenseiter haben, da wirklich dann selbstbewusst ins Rennen zu gehen und dann auch wirklich am Mikrofon zu sagen, hey, könnt ihr schon wetten.
Ja, also das war damals dieser Vierer Dream in Baden-Baden.
Ja.
Die spielst du wahrscheinlich an.
Die hat mich frisch gemacht, ja, tatsächlich.
Ja, mich auch. Manchmal sind einfach die letzten Eindrücke dann so überzeugend, dass man dann auch mal eben die Quote vernachlässigen muss.
Was ich jetzt gesehen habe, die Fine Bubbles, die hat aber keine Diana-Nennung oder irgendwie sonst irgendwie was Größeres. Ich meine, die Pferde, die sie da geschlagen hat, jetzt, das sind ja schon alles, wenn man mal anguckt, hier Aktivist zum Beispiel, der Vierter geworden ist, der natürlich saugrün gelaufen ist noch, das muss man auch dazu sagen. Der ist ja, was weiß ich noch, in 3 oder 4 Grupperennen genannt, inklusive Derby und was weiß ich was, dann wieder gesagt, das Blind Vanilla mit zwei Platzierungen ins Rennen gegangen, Silver Impact mit Guinness-Nennung. Also das, was da alles hinter euch eingekommen ist, das würde ja schon dafür sprechen. Ist das dann so, weil ich glaube, am Stehvermögen sollte es ja auch nicht scheitern, weil die ist ja noch in den Auktionsrennen auch drin, die über ein bisschen über den Weg gehen, ne?
Ja, bis 2000. Also die galoppiert gerne, die ist schon ein bisschen fleißig, aktiv. Mhm. Die galoppiert gerne schnell, geht gerne schnell Schritt, ist an der Führmaschine vorne an den Stangen dran, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen. Ich hatte früher mal einen Futtermeister gehabt, der hat da immer besonders drauf geachtet und sagte, die da vorne gehen an der Führmaschine, die sind die dann später auch im Rennen weiter vorne aktiver sind. Also das war eine ganz tolle Beobachtung. Und momentan ist sie so eine Meilerin, also zwischen 16 und 18, 1900. Aber ich glaube auch, dass sie, wenn sie jetzt noch ein bisschen reifer wird, dass sie dann auch mal über die 2000 oder auch mal ein bisschen weiter schafft. Weil sie hat sich jetzt auch in dem Rennen in Düsseldorf schon schön beruhigt dahinter. Aber momentan ist sie so eine Meilerin.
Ja, aber ihr habt schon Black-Type-Ambitionen mit der, ne, denke ich mal, oder?
Ja, genau. Also die soll auch laufen als nächstes in Düsseldorf wieder am 25. April in diesem Henkel-Listenrennen.
Okay. Ja gut, Kurs ist ja schon speziell, den muss man ja schon können und das tut's ja.
Ja genau, deswegen hat sich auch die Reise jetzt nach Düsseldorf rentiert für dieses nächste Rennen, also Düsseldorf Maxi. Natürlich ist es jetzt erstmal schade, dass sie keine Diana-Nennung hat, aber wir gehen Schritt für Schritt voran.
Ja, muss man auch mal ein bisschen dem Pferd auch mal die Chance geben, da auch nicht gleich mit den ganz hochgesteckten Zielen da durch die Saison zu gehen. Damit überfordert man manchmal Pferde auch ein bisschen. Der andere, über den ich auf jeden Fall mit dir noch sprechen wollte, ist natürlich Snow Player, der eben den Grand Prix von St. Moritz gewonnen hat. Das ist auch ein Pferd mit einer ganz besonderen Geschichte, ne? Der ist ja irgendwie dann 2024 einmal nur gelaufen, da hat er dann gewonnen. Dann war er ganz lange gar nicht auf der Bahn, hat da über ein Jahr Pause gehabt und dann diese drei Starts, die total schräg eigentlich aussehen, wenn man die so im Rennrekord anschaut. Also einmal gelaufen und okay gelaufen, dann gestürzt in St. Moritz und danach das höchst dotierte Rennen der Schweiz gewonnen. Das ist ja schon kein ganz üblicher Rennrekord.
Genau, also dieses Pferd ist ein Phänomen. Also den habe ich ja schon als Fohlen gekauft und ist dann in Frankreich geblieben im Gestüt von Eric Lhermitte Grand Con und ist dann in Baden-Baden, sollte dann eigentlich verkauft werden. Ist aber dann, gab es nicht genug Geld und kam dann zu uns in den Rennstall und der war so extrem schwierig, den konnten wir am Anfang gar nicht reiten. Also da waren wir schon fast am Verzweifeln und meine Frau hat da ganz viel Arbeit mit ihm gehabt, Bodenarbeit und longiert und also das war sehr, sehr anspruchsvoll und auch da hat er schon seinem Namen alle Ehre gemacht und zwar auf dem Weg in die Halle hat er in den Schneehaufen gespielt, hat seinen Kopf reingesteckt. Das war sehr amüsant und süß. Und dann hat er eben in Lyon bei seinem ersten Lebensstart gewinnen können, ganz leicht und locker. Und der ging dann so gut, Anfang dreijährig, dass ich ihn sogar im Prix du Jockey Club genannt habe, im französischen Derby. Und dann hat er aber, kurz danach hat er plötzlich Knochenschmerzen, Wachstumsschmerzen bekommen und ging lahm.
Ja.
Und im Sommer dann, im Juli, war das ausgestanden nach erfolgreicher Behandlung. Wir haben ihm da, danke an den Steven Ebersfield, der hat mir dann einen ganz tollen Tipp gegeben. Das hab ich dann meinem Tierarzt gesagt und da haben wir dem ganz toll helfen können. Und im Juli dann ist er leider gestürzt, geführt und geritten. Und da kam ein Rennradfahrer um die Ecke, ein Sohn eines Tierarztes, und der sagt, sorry, meine Frau hat mir gerade 37 Nachrichten geschickt, ich war nicht konzentriert. Und war das Sprunggelenk offen und dann haben wir wieder pausiert. Und dann aber im Herbst, also im Spätherbst, ist es dann so schön wieder galoppiert, dass ich Mumm bekommen habe. Und ich dachte mir, jetzt wage ich es, den zu nennen im großen Preis von St. Moritz, weil der Besitzer so ein Fan davon ist. Der hat 2019 den Christian Zuber kennengelernt in der La Baracca. Und dann sagte der Christian Zuber eben von Zuber Racing, du, wenn du den großen Preis gewinnen möchtest, dann musst du zu meinem Trainer gehen, Michael Figge. Und dann hatte ich halt alles klar. Und dann habe ich Kontakt mit ihm aufgenommen, weil ich war nämlich schon wieder auf dem Weg nach Canzio-Mea damals. Und dann waren wir an einem Pferd dran, Adrian, den haben wir dann Gott sei Dank nicht gekauft, weil hat sich nicht so toll entwickelt. Und mit der Snow Late hat es dann geklappt, also haben wir unsere Zusammenarbeit begonnen. Die war nicht ganz gut genug für St. Moritz, aber dann der Snow Player. Und dann habe ich die Nennung abgegeben im Dezember. Und das war natürlich schon gewagt, nach einem Jahr Pause. Und dann habe ich gesagt, so, wir brauchen aber unbedingt ein Aufbaurennen in Frankreich, weil Dortmund gab es leider nichts Passendes. Und dann sind wir nach Deauville gefahren im Januar, auch mit dem Los Angeles, der für den Skiering-Wettbewerb fit gemacht wurde. Und da ist ja der Snowplayer dann in einem ganz gut besetzten Rennen gegen Pferde, die über 40 Valeur hatten, gut gelaufen. Über kurze 1400, extra um auch seine Schnelligkeit zu testen, weil für St. Moritz braucht man ja schon ein bisschen Pep und Schnelligkeit und Wendungen. Und das hat er dann so toll gemacht, dass ich wirklich dann mit Mumm nach St. Moritz fahren konnte. Und im ersten Rennen da, aber das war ein Riesenpech. Ich glaube, da wäre er schon auch platziert gewesen. Und und dann haben wir erstmal überlegt. Der Besitzer sagte dann, ach, lass uns doch nach Hause fahren. Dann habe ich gesagt, jetzt warten wir mal bis Dienstag, wenn er wieder geritten wird. Dann hat er sich ganz gut bewegt, hatte nur einen kleinen Wallentritt und eine Verspannung. Und dann habe ich am Dienstag gesagt, ja, das passt jetzt, sieht soweit ganz gut aus. Und der fühlt sich gut, frisst gut. Und jetzt warten wir mal bis zum Wochenende. Und am Wochenende habe ich dann gesagt, du, der geht jeden Tag besser. Und dann hat der Patrick auch gesagt, Mensch, der tut sich immer leichter mit dem Schnee. Und wir waren dann, also von Tag zu Tag waren wir motivierter. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt lass uns das durchziehen. Jetzt sind schon so viele Nennungsgebühren bezahlt. Ich glaube, der hat im großen Preis, wenn alles gut läuft, einen guten Rennverlauf, dann hat er eine Platzchance. Ja, und dann hat er da eine Show abgeliefert, par excellence.
Ja, das absolut. Und ich habe es ja noch mit Patrick Gibson davon gehabt, der ihn ja geritten ist im großen Preis und der ja davor, vor dem Rennen bei uns im Podcast zu Gast war. Und er hat ja dann auch noch zu mir gesagt, ja, du, ich bleibe jetzt in St. Moritz und ich habe da richtig Mumm drauf, der wird da laufen. Also das hat mich dann schon gewundert, ne, dass so viel Selbstvertrauen da war. Wie geht's denn weiter mit dem jetzt? Ich meine, der scheint ja ein talentiertes Pferd zu sein. Ne? Der muss halt, ist halt genau. Immer nur so ein bisschen so ein Pechpferd. Ne? Es gibt halt irgendwie so Pferde, die haben...
Ja. Der hat leider noch kein Valeur und ist Sieger und hat jetzt eine hohe Gewinnsumme. Da geht in Frankreich eben nur Klasse 1 oder Listen- oder Grupperennen. Mhm. Ich wollte am liebsten jetzt ein Listenrennen probieren, aber gab es jetzt nicht. Deswegen läuft er jetzt in einem ganz sehr, sehr anspruchsvollen Rennen und zwar in dem Prix Harcourt Gruppe 2.
Oh, wow.
Am 5. April, ja. Mal probieren wir jetzt einfach mal. Erste Mal Gras, erste Mal so ein Level. Das ist natürlich schon sehr spannend, aber dann wissen wir Bescheid, wo er steht. Wir wissen natürlich auch noch nicht, er macht einen guten Eindruck im Training. Wir müssen aber nochmal eine Blutprobe machen, Blutbilden nehmen, aber weil manche Pferde kommen ja nach dem Meeting. Nach dem Höhentraining auf 1800 Meter in so ein Loch. Mhm. Man sieht es dann erst bei den Rennen. Manche nicht, manche verbessern sich, aber das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall ein, zwei Rennen, um zu wissen, wie es ungefähr weitergeht.
Ja.
Bisher hat er nichts falsch gemacht, er hat uns immer positiv überrascht. Aber das nächste Rennen ist natürlich super High Level.
Genau, diesen Sonntag.
Ja, genau.
Wow.
Ja, genau.
Das heißt, dann fährst du da auch hin wahrscheinlich. Also ist ja klar, oder? Gruppe 2 Rennen muss man mitmachen. Ne?
Ja.
Wäre aber nicht dein größter Erfolg, den du bisher erzielen konntest. Du hast auch schon Gruppe 1 Rennen gewinnen können, ne?
Ja, genau. 2013 mit Feuerblitz in Rom. Der Premio Roma war damals noch Gruppe 1.
Ja.
Das hat er ganz locker gewonnen mit Thierry Tullier.
Mittlerweile, glaube ich, nur noch Gruppe 2 Rennen. Aber das war sowieso, glaube ich, so von allen Pferden, die du hattest, dein Bester. Ne? Ich meine, der hat ja italienisches Derby auch gewonnen. Ne?
Ja, für den Sieger 250.000.
Ja, verrückt. Das war damals Stall Aivisa noch, ne? Das war Patrick Bertermann. Das war doch auch ein Besitzer, ja, genau. der damals hier rosa, schwarzer Stern, die Rennfarben, der so am richtig großen Rad gedreht hat, ne? Ich weiß nicht, der hatte glaube ich, so Anfang der 2010er Jahre hatte der, glaube ich, deinen halben Stall voll gemacht oder wahrscheinlich den ganzen Stall. Ne?
Genau, den habe ich kennengelernt über meine damalige Partnerin Claudia Fleißner, weil eine Amateurin, die wollte ein Shooting machen im Stall und dann sagte die Claudia, ich kenne da einen, der hat eine Harley. Und mit einer Harley sieht es noch viel besser aus. Und dann hat er den angerufen, dann kam er mit seinem Sportwagen Cobra um die Ecke gedüst und hat dann 2 Stunden beim Training zugeschaut. Und dann war ich noch mit ihm 2 Stunden im Wirtshaus. Das war damals noch Italiener. Und habe ihm das alles erklärt und habe ihn quasi heiß gemacht für den Rennsport. Und dann hat er gesagt, ja, alles klar, wenn du ein passendes Pferd siehst, dann ruf mich an. Und dann habe ich mir gemerkt von meinem Vater, wenn einer bereit ist, dann muss man schnell Nägel mit Köpfen machen. Dann habe ich ihn nach einer Woche, glaube ich, habe ihn schon angerufen, sage ich, du, ich bin in Paris, da ist es gleich ein Stuten-Verkaufsrennen und da laufen 18 Stuten und da habe ich mir 2 ausgesucht. Ich habe die alle angeschaut, eine Französin, Jolie Salzer und eine Stute von Peter Schirgen. Die Jolie Salzer ist zwar Französin, das habe ich ihm auch erklärt, dass das ganz lukrativ ist mit den Prämien, aber besser gefallen tut mir die von Peter Schirgen. Und dann war das Rennen und perfekter Einlauf. Meine beiden Stuten waren 1-2. Und dann hab ich gesagt, welche hättest du gern? Sagte er, die Französin. Dann haben wir die gekauft und das war dann sein erstes Pferd. Die andere wäre besser gewesen, die hat sich dann noch gesteigert, aber die haben auf jeden Fall so konnten so reinschnuppern und dann haben wir circa alle 2 Wochen ein neues Pferd gekauft. Und dann war Oktoberfest und dann sagte er mir im Käferzelt bei einer riesen Magnumflasche oder ich weiß nicht, wie die Bezeichnung ist, von einer ganz großen Flasche, sagt er, du, weil da wurde die Night Magic präsentiert in München auf der Rennbahn, der sagte, ich möchte auch so eine tolle Stute mal haben. Sag ich, kein Problem, musst du aber in die Tasche. Dann sagt er, wie viel? Sag ich, ja, so 500.000. Sagt er, kein Problem, ich hab's auf dem Konto. Und dann habe ich alle 2 Wochen, habe ich gesagt, aber Achtung, um so ein gutes Pferd zu bekommen, müssen wir Abstand von Reklame, sondern wir müssen jetzt Jährlinge kaufen.
Ja.
Und dann haben wir das so gemacht, in Deauville und in Baden-Baden und ganz viele Pferde gekauft. Der hatte dann 15 Stück, einmal sogar kurz 17 und von diesen circa 20 Pferden, die wir gekauft haben, waren 6 Blacktail-Pferde. Darunter der Feuerblitz und Wild Heart, der wurde nach Hongkong verkauft. Mr. Big Shuffle wurde nach Norwegen verkauft. Amazing Beauty, die haben wir sogar aus dem Reklame, aber die hat trotzdem 100.000 verdient und Listenrennen gewonnen. Die ist in St. Cloud, hat die gewonnen und dann haben wir die dort gekauft.
Von der habe ich mal einen Sohn gekauft. Amazing Soldier war eins meiner ersten Rennpferde damals.
Ja, der war sehr schön, aber nicht so schnell.
Der war leider nicht so schnell, nein.
Naja, und die Chica Locca war, also wir hatten ganz, ganz tolle, schnelle Pferde und war eine hoch erfolgreiche Zeit. Der ist dann leider, musste dann alle Pferde verkaufen, weil er auf einen Autobetrüger reingefallen ist und das deswegen ist er dann leider kein Besitzer mehr gewesen nach ein paar Jahren.
Ja, okay.
Aber und er war dann erfolgreicher Gastronom, hat das Luxus-Steakhouse zum Goldenen Kalb gegründet und vorher die Miura Tapas Bar. Also der war nach seiner erfolgreichen Werbezeit, also der hat so Social Media gemacht war der erfolgreicher Gastronom und jetzt ist er ausgewandert nach Spanien.
Okay, aber hat mit Pferderennen nichts mehr zu tun.
Nicht wirklich, aber er geht jedes Jahr ein paar Mal auf die Rennbahn. Also Spaß hat er schon noch. Und seine damaligen Mitarbeiter, die sind jetzt immer noch im Goldenen Kalb und die sind jetzt auch Mitbesitzer bei ein paar Pferden.
Okay.
Über die hat er auch noch Kontakt. Also vielleicht kommt er irgendwann mal wieder.
Ja, aber das Talent musst du ja nutzen, dass du irgendjemand, der bei dir einfach mal vorbeischaut und eigentlich nur seine Harley vorbeibringen möchte für ein Fotoshooting, dass der dann da auf einmal 15 Pferde bei dir im Stall hat. Das
hat einfach gepasst. Der sagte, ich hab eine Frau, ich habe ein Boot, ich habe ein Haus, ich habe Vespas und Motor. Also der war einfach auf der Überholspur unterwegs und solche Typen gibt's selten, aber die gibt's.
Und wenn dann bei euch in München?
Ja. Gibt es bestimmt in Köln auch ein paar.
Vermisst du die Zeit?
Ja, es war schon, also ja, manchmal möchte man schon die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Also das waren schöne Momente, durchaus.
Warum hat es aber dann trotzdem nicht geklappt, dass nach dieser Zeit dann so diese ganz, ganz großen Besitzer dann trotzdem irgendwie zu dir gekommen sind? Also weißt du, dass du jetzt trotzdem irgendwie den Stall hast, voll hast mit 10 Gruppepferden oder so, weißt du, wie ich es meine?
Ich glaube, man sieht es immer wieder, leider gehen die Gestüte, die bleiben in Nordrhein-Westfalen und München ist da, hat's ein bisschen schwieriger. Es ist leider seit Jahrzehnten so, obwohl man in München ganz gut trainieren kann, sieht man immer wieder.
Ist eine super Trainingsanlage, muss man ja sagen. Also manche sagen die beste in Deutschland, aber ist auf jeden Fall eine der besten, so muss man sagen. Ne?
Ja, also wir tun uns in München leider schwerer als als in Nordrhein-Westfalen. In Baden-Baden tun sie sich auch nicht ganz so leicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt.
Hast du jemals darüber nachgedacht, dann vielleicht mal irgendwo anders hinzugehen? Mal selber nach Köln oder so?
Tatsächlich habe ich öfter nachgedacht, nach Iffezheim zu gehen.
Oh, okay.
Nach Köln noch nicht.
Ja. Ja. Warum hast du es nicht gemacht?
Hat sich nicht ergeben. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr, oder wann war es, vor 2 Jahren schon, ich wollte den Stall von der Carmen Botschke, da war ich interessiert. Karoli Kerikes hat sich an den Herrn Vielsäcker gewendet und ich an den Herrn Simon, der war aber noch im Urlaub. Das hat dann nicht geklappt und ja, deswegen bin ich heute in München geblieben.
Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Ist ja nichts ausgeschlossen. Ne? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber lass uns mal noch so ein bisschen über deine Karriere an sich sprechen, weil du ja nicht nur Trainer erfolgreich warst und bist, sondern du warst ja auch Amateurreiter und das auch sehr erfolgreich. Du warst auch Champion und Fejontrie, ich glaube sogar Vize-Champion, also so gesehen Vize-Weltmeister, ne? Warst du auch, glaube ich?
Ja, genau.
Ja, war, glaube ich, auch eine krasse Zeit, aber so das ganz krasse Jahr für dich war ja dieses Jahr 2004, also dieses Jahr dieses Championats, ne? Das ist ja, da hast du ja, glaube ich, von Anfang bis zum letzten Renntag, ich glaube, es hat sich sogar irgendwie am Silvestertag dann irgendwie erst entschieden, ne?
Genau, also der Werner Baltromey, der hat mich angerufen im Januar, ob ich fit bin. Da habe ich gesagt, du Werner, eigentlich nicht wirklich. Also ich reite ab und zu im Training, aber ich habe im Vorjahr gar nicht geritten und insgesamt immer nur wenig. Und dann sage ich, du, aber ich kann mich fit machen. Ich gehe aufs Laufband im NH-Hotel und dann klappt es schon. Und dann sagt er, ja, ich könnte 2-mal reiten für ihn in Dortmund am 17.01. Dann sage ich, ja, alles klar. Und dann bin ich dahin geflogen und habe gewonnen und war Dritter. Und dann dachte ich mir, Mensch, so viel im Jahr schon gewonnen, das ist aber schon, es fühlt sich gut an, jetzt gebe ich mal Gas. Und dann habe ich das ganze Jahr also mich um Ritte bemüht und dann ist es mir tatsächlich gelungen, deutscher Meister zu werden, zusammen mit dem Oliver Sauer. Der hatte 2 Hindernissiege, die haben dazu gezählt. Und das Tollste eben war, dass der allerletzte Ritt am 31.12. auf ASCO auch noch ein Sieger war. Und den hat der Hubertus von Elsa mir nur gegeben, weil ich mir erzählt habe, dass ich im November oder was, Anfang Dezember, habe ich einen Ritt für den Herrn Werning nicht angenommen. Der hat gesagt, ja, super stur, das glaube ich schon. Aber ich hab schon einen Ritt angenommen für den Herrn von Elsa und ich war immer verbindlich. Ich wollte nicht wechseln und Rosinen picken. Ja. Und dann habe ich dem von Elsa das erzählt. Dann hat er sich so gefreut, dass ich seinen Ritt, dass ich bei ihm geblieben bin, dann sagte der mir im Fürding, der läuft nur für dich, das habe ich mir schon gedacht. und es war ein Profirennen und Anfang der Geraden ist plötzlich so eine Bodenwelle und der stolpert und ich falle fast runter, verliere den rechten Bügel und dann habe ich mir gedacht, oje, oje. Dann habe ich ihn geschnappt und draufgesteckt und weitergeritten. Und wenn ich nicht gefangen hätte, wäre ich runtergefallen. Und ich war im Vordertreffen und hätte ich mich wahrscheinlich schwer verletzt. Und so konnte ich dann gewinnen. Zweiter war Nastassja Volz, genauso wie am 17.01. Da war sie auch Zweite. Und ja, und dann war ich glücklicher deutscher Meister. Ja. Der erste Mann aus Bayern.
ASCO war das. Der hat doch Uli Potowski gehört, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Ja, wie Askant auch, ne? großartiger Besitzer gewesen und auch großartiger Fernsehmann, der auch für den Rennsport viel gemacht hat. Okay, also dann warst du Amateur-Champion, das heißt damit dann automatisch für die Fejontrie qualifiziert.
Genau, und da war ich dann 2005 unterwegs und habe aber auch im gleichen Jahr parallel den Trainerlehrgänge gemacht. Also 3 Jahre vorher habe ich die Pferdewirtprüfung gemacht und 2005 habe ich dann die Meisterlehrgänge gemacht in Köln und Düsseldorf und Auweiler und Münster und es war ein intensives Jahr, aber doch erfolgreich, weil ich habe die Fejontrie-Meisterschaft habe ich mit dem 2. Platz in der Flachwertung abgeschlossen. Und die Meisterprüfung habe ich auch geschafft.
Also muss man sagen, Fejontrie, das ist ja dieser internationale Amateurwettbewerb. Und wer da den 2. Platz hat, ist also offiziell Vize-Weltmeister. So, dann war die Rennkarriere irgendwann vorbei. Und dann kam die Zeit, wo eigentlich jeder dachte, dass du so den Stall von deinem Vater, von Wolfgang Figge, übernimmst. Oder dass ihr das zumindest zusammen weitermacht. Ne?
Ja, wir haben auch zusammen gearbeitet. Mhm. Aber da gab es dann einige Reibereien, sodass wir uns im September 2006 getrennt haben. Mhm. Und mein letzter Ritt war am 10.9. in Goodwood, in deutschen Farben. Mhm. War so ein internationales Einladungsrennen. Und am 11. habe ich dann, wollte ich nicht anfangen, am 12. habe ich dann angefangen mit 2 Pferden in Rechtmehring bei Michael Geithner. Der ist bekannt für Dualaktivierung. Und dann bin ich jeden Tag da rausgefahren, bis ich dann gesagt habe, ich kann das jetzt nicht mehr länger machen, 100 Kilometer jeden Tag. Und habe ich dem damaligen Geschäftsführer Kurt Zwingmann gesagt, du Kurt, ich brauche dringend Boxen in München-Riem. Mhm. Die habe ich dann bekommen. Am 01.01.2007 bin ich dann eingezogen in den Stall 11, wo früher der Charlie Seifert war und der Erich Pilz. Und vorne dran war der Gerald Geißler und ich hatte hinten so einen kleinen Achterblock. Und in einer Box war der Einstreu und Heu und in der anderen Box war eine Sattelkammer und Futterkammer und so habe ich begonnen. Mit 2, dann 4 Pferden, immer klein, klein und dann bin ich umgezogen in den Stall 14, wo früher der Hermann Koll war und bin ich dann auch dort gewachsen und 2013 bin ich dann wo ich jetzt immer noch drin bin, in den Stall 11. Komplett rein, genau.
Das heißt, eine Zeit lang haben dann dein Vater und du noch parallel trainiert, aber jetzt ist, glaube ich, so die Stimmung bei euch wieder gut. Also ihr seid wieder, ist alles okay, ne?
Der hat trainiert bis 15 und die Stimmung, die hat mein Sohn Elias, der wird dieses Jahr schon 21, der ist schon 20, hat damals gesagt, komm doch mal raus, Papi, zu dem Mann. Und der Mann war sein Opa, dann habe ich Tränen in den Augen gehabt und hab dann wieder, haben wir uns wieder angenähert und jetzt ist er auch in der WhatsApp-Stahlgruppe, obwohl er in der Oberpfalz ist, also ist wieder alles in Ordnung, schon lange.
Ja, ist doch schön. Ja. Ist doch das Wichtigste, dass man sich irgendwann wieder versteht und Reibereien gibt es halt besonders in der Familie, ist halt so, ne? So, das heißt dann in München niedergelassen als Trainer und dann kam diese Zeit mit Stall Alvissa, mit Patrick Bertermann. Dann ist jetzt deine Stallstruktur aber schon so, dass du sehr, sehr viele, ich sag mal so kleine Besitzer hast, ne? Also du bist schon so einer, ich glaube viele, die haben sich so ein Pferd haben, ne? Denen so wahrscheinlich das eine Pferd so das Wichtigste ist.
Genau, ich habe auch zwei, die jeweils zwei haben. Also ich habe natürlich immer große Freude, wenn ein Besitzer ein eigenes Pferd hat oder mehrere, aber das ist heutzutage nicht mehr so üblich, wie es früher mal war. Also diese Kleinen, die Mitbesitzer, die sind halt heutzutage, die gehören dazu.
Ist das dann anstrengender, wenn es dann so viele Leute gibt, die da irgendwie meinen, mitreden zu können? Oder?
Auf jeden Fall. Ja, gibt es natürlich immer viele Meinungen, viele Wünsche, viele unterschiedliche Meinungen. Da kann man es nicht immer jedem recht machen, aber wichtig ist es dann eben, dass einer die Entscheidungsgewalt hat, dass einer das Sagen hat.
Ja, aber ich glaube, das wird schon auch die Zukunft sein, so diese Besitzergemeinschaft und so, weil es einfach immer teurer wird. Also das Training ist ja das eine, das ist schon auch teurer geworden. Also ich weiß noch damals, wenn ich mit meinem Papa auf der Auktion war und wie Kinder halt so sind, ach komm Papa, lass uns noch einen kaufen und so. Und dann hat er zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, hat er gesagt, weißt du eigentlich, wie viel 2000 Mark sind? Weil er mir sagen wollte, wie teuer das Training im Monat ist, ne? Und wenn du das mal mit heute vergleichst, heute bist du halt mit allem drum und dran bist du halt bei 2.000-3.000 Euro. Ne? Das ist schon echt ein krasser Unterschied. Und da und gravierend sind halt diese Tierarztkosten, ne? Diese GOT, also diese Verordnung da, die hat, glaube ich, euch schon auch das Geschäft echt zum großen Teil kaputt gemacht, weil sich viele einfach Pferde nicht mehr leisten können. Ne?
Genau, so ist es, ja. Ich glaube, es wird jeder Trainer sich noch ein bisschen verkleinern und es wird alles noch teurer und exklusiver. Es wird eine exklusive, fortschreitende Bereinigung geben, glaube ich.
Wie kann man denn da überhaupt überleben als Trainer, wenn du nur so ein paar Pferde im Stall hast? Also bei dir geht's jetzt. Wie viel hast du im Stall?
Ja, ich hab zurzeit auch nur gute 20.
Ja, aber das ist ja noch okay. Es gibt ja auch Trainer, die haben 7 oder 8, ne, und machen es trotzdem hauptberuflich.
Man braucht Erfolg. Man muss aber leider auch immer wieder mal 1, 2, 3 eigene haben, in der Hoffnung, dass man da entweder einen gut verkauft oder das Pferd dann auch Preisgelder generiert. Aber wenn man das nicht hat, dann hat man schnell ein Problem. Also das ist schon auch manchmal ein Gamble.
Ach, so rum ist es. Ich habe es früher immer, habe ich es genau andersrum gedacht. Da habe ich mir gedacht, boah, der hat eh nur so wenig Pferde im Stall. Wieso kann der sich jetzt noch eigene leisten? Also das heißt, kann man dann eher als Geschäftsmodell nutzen, wenn man weiß, wie es geht.
Ja, man darf nicht zu viele eigene haben, aber auch gar kein eigenes auch nicht richtig, weil wenn es ein Interessent kommt, dann sollte man immer was im Angebot haben. Und auch als Ausbildung für die jungen Reiter ist es schon wichtig, dass man eben 1, 2, 3 eigene hat.
War das schon immer dein Traumjob, Trainer zu werden?
Ja, ich wollte Tierarzt oder Trainer werden. Als Tierarzt waren meine Noten nicht gut genug im Gymnasium.
Okay.
Und dann bin ich halt Trainer geworden. Und habe mich aber dann auch immer für Medizin, für später für Naturheilkunde interessiert. Meine Mutter ist Arzthelferin gewesen und später Heilpraktikerin. Mhm. Und ich habe auch ab und zu behandle ich meine Pferde auch selber ein bisschen mit Homöopathie oder Phytotherapie, also Pflanzen, so Kleinigkeiten, ja, für die Nerven oder für die Bewegung oder für die Lust und Laune, es gibt so eine Null-Bock-Mischung. Ich tausche mich da auch ganz gerne mit meiner Mutter aus, die wird dieses Jahr 80, aber die ist immer noch aktive Heilpraktikerin.
Mhm.
Und ja, das ist eine tolle Sache.
Dein Bruder hat mir geflüstert und gepetzt, dass du ein ganz verrücktes Hobby noch hast, und zwar, dass du Diagnostik am Ohr praktizierst. Was ist das
denn?
Ja,
genau. Also ich habe 2000 bis 2003 eben diese Heilpraktiker-Ausbildung gemacht für Menschen. Und ein Teil davon ist die visuelle Diagnostik. Also man lernt natürlich Anatomie, Pathologie und Physiologie, aber diese Diagnostik, die hat es mir damals angetan. Nicht die im Gesicht und an den Händen, sondern an den Ohren. Also an den Ohren kann man einige Krankheiten erkennen, aber auch Charakter und Neigung. Oh. Und das ist total spannend.
Ja.
Und ich schaue mir sofort bei jedem Menschen die Ohren an und merke mir die dann oft. Und habe auch schon ein paar Vorträge gehalten im Deckendorfer Rathaus und in der Heilpraktikerschule. Also das ist eine ganz spannende Sache. Es gab mal einen Chirurgen, einen Münchner Chirurg, Professor Hartenbach, und der hat ein Buch geschrieben, was Ohren verraten. Der hat wahrscheinlich beim Operieren gesehen, Mensch, die haben alle unterschiedliche Ohren. Das ist der Sache nachgegangen.
Mhm.
Und das ist aber total unbekannt. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der davon schon mal Bescheid wusste, der sowas kannte.
Jetzt pass auf, es gibt im Rennsport eine Person, die genau dasselbe macht wie du, aber hobbymäßig.
Wirklich?
Aha. Und den Namen hast du heute schon erwähnt. Eine Trainerin, die als Reiterin 2x Zweite zu dir war.
Ah, ja, die hat es von mir.
Ach, die hat es von dir? Okay.
Die hat es von mir.
Ah, okay, dann ist sie quasi dein Jünger, was das angeht. Okay.
Ja,
ich habe das nur, die hat mir mal ganz komisch auf die Ohren geschaut und ich habe, was ist denn jetzt los? Und dann hat die mir irgendwie erzählt, dass die hobbymäßig jetzt sich Ohren von Menschen anschaut.
Das freut mich, dann ist wenigstens was hängen geblieben.
Ja, da hat die irgendwas, ich habe es leider schon wieder vergessen.
Ich bin mit der Rennen geritten in Norwegen und damals, wir sind viele Rennen geritten, nicht nur in Deutschland.
Nastassja Voltz-Degl. Ach, das heißt, so lange machst du das schon. Also das ist nicht irgendwas Neues jetzt, sondern...
Nein, seit 2000, also seit 26 Jahren.
Okay, gut. Dafür, dass du seit 26 Jahren dafür von Bescheid weißt, hat sie noch nicht so viel gewusst, glaube ich. Also da musst du nochmal Nachhilfe geben.
Vielleicht hat sie nicht alles verraten.
Ja, das kann natürlich auch sein. Die schlimmen Details hat sie für sich behalten. Aber was kannst du jetzt über meine Ohren sagen? Oder müsstest du die jetzt live sehen? Oder reicht da ein Foto? Nee,
ich weiß. Ich weiß, wie du weißt. Du bist harmonieliebend, du bist eine starke Persönlichkeit, also es gibt immer einen Vor- und Nachteil, ich weiß es nicht genau.
Du darfst alles sagen.
Müsst du mir nochmal unten anschauen. Ich glaube, dass du dich auch gut konzentrieren kannst, manchmal aber vielleicht auch ein bisschen stur bist, aber wie gesagt, wenn wir uns sehen, dann sage ich es dir genauer.
Nee, schau dir jetzt mal ein Bild an, warte, du musst jetzt irgendwo ein Bild von mir, ich will das jetzt wissen. Das ist
jetzt wissen.
Warte, ich schicke dir gleich ein Foto
aber
von mir.
Aber ich brauche beide Seiten.
Ach, seitlich, okay. Ja, gut. Ja. Okay.
Beide Seiten.
Jetzt muss ich mein Ohr fotografieren und es dir schicken. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Warte. Das wird jetzt spannend. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. So, das ist jetzt die eine Seite. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir noch die andere Seite. Das ist gar nicht so leicht, sein Ohr zu fotografieren, dass man das richtig. Ah, doch, das hat jetzt geklappt. So. Live-Experiment. Okay, also ich hab's dir jetzt gerade geschickt.
Okay, also ich sehe, du musst im rechten Bein, Fuß, im rechten Fuß, da ist die Durchblutung, du musst auf die Durchblutung achten. Der Bein, so minimal, das ist, vielleicht merkst du es noch nicht, aber die Durchblutung im rechten Fuß, im Auge behalten, ansonsten sehen deine Ohren sehr, das rechte Ohr, ich bin jetzt beim rechten sehr gesund, also du bist sensibel, du bist, wie ich gesagt habe, starke Persönlichkeit, Harmonie ist sehr wichtig, du bist ein Genießer, aber schaut voll gesund aus. Und das linke, da sehe ich auch Durchblutung im Bein. Du musst ab und zu Beine hochlegen und auf langen Strecken, Flüge oder so, vielleicht auch mal einen Kompressionsstrumpf anziehen.
Oh, okay.
Und da sehe ich auch, dass du dich gut konzentrieren kannst, aber ein bisschen stur bist. Du bist manchmal, weil das linke Ohr ist ein bisschen an, du bist manchmal kannst du besser genießen, aber manchmal kontrolliert. Also du willst nicht immer genießen.
Oh, okay, ja.
Und das Gute ist, du bist auch manchmal ziemlich beharrlich, also fleißig arbeitest, ziehst die Dinge durch, arbeitest ganz ordentlich und manchmal sagst du, ach, mache ich morgen, also 50-50.
Okay, und jetzt so irgendwas ganz Schlimmes, was du gesehen hast, oder ist das auch wieder was du für dich behältst?
Nee, ich habe nichts. Nee. Ich sehe auch, du hast einen guten Horizont, du bist schlau. Ja. Nee, du hast herzlichen Glückwunsch, du hast schöne Ohren. Also du bist ein guter Typ.
Dankeschön.
Und die Ohren lügen nicht. Das ist so ein Ohr, genetischer Abdruck. Aber man muss es halt lesen können, also man muss es studieren.
Aber hattest du schon mal jemanden kennengelernt oder gesehen, irgendwie, wo du gleich gewusst hast, das ist ein mieser Typ irgendwie, nur weil du seine Ohren nicht magst?
Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja. Wenn die scheußlich sind, verschrumpelt, dann sind es scheußliche Menschen. Also die Triebtäter, die haben ganz hässliche Ohren.
Echt? Das ist ja krass. Ja. Das heißt, dann hast du dir deine Frau auch nach den Ohren ausgesucht oder ist das?
Ja, eins gefällt mir gut, das andere nicht so. Also wenn sie zwei von der einen Sorte gehabt hätte, hätte ich sie nicht genommen.
Okay, gut.
Das habe ich auch direkt ins Gesicht gesagt.
Und dann und so.
Die hat übrigens auch meine halbpraktische Ausbildung gemacht. Also die hat mich.
Das heißt, die weiß das auch, dass das kein Quatsch ist, sondern die glaubt es dann auch alles.
Ja, aber das ist ja. Also am Anfang hat sie minimal, sie hat sich schon mal gehört, dass sowas gibt, aber mittlerweile kennt sie sich auch schon recht gut aus.
Aber es gibt ja schon viele, die das irgendwie nicht ernst nehmen, oder? Und irgendwie belächeln oder so, ne?
Ja, das sind ganz viele, aber das interessiert mich nicht. Ich weiß, dass es stimmt und bin total überzeugt davon.
Meine Frau ist da genauso, die glaubt da auch an sowas. Also die war auch irgendwie bei unseren Pferden und so und wenn da irgendwas ist und dann kommt da gleich irgendwie der Heilpraktiker und dann gibt's hier energetisches Wasser und Dings und das ist, also die ist da, wie viel Geld wir schon dafür ausgegeben haben. Du warst mal in der Modebranche auch tätig, habe ich mir sagen lassen.
Genau.
Auch das hat dein Bruder mir verraten, das habe ich jetzt gar nicht gewusst.
Ja, also ich habe eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht bei der Kohnen Herrenkleiderfabrik in München. Die hatten damals noch 500 Mitarbeiter, haben selbst produziert auch noch in München und in Walkleiburg. Und nachdem ich weg war, jahrelang später, haben die dann weil ich war oder bin immer noch befreundet mit einem damaligen Produktmanager. Und die haben sich dann verkleinert und sind dann ins Ausland gewandert, wie fast alle Produzenten in dem Bereich. Und das war aber eine tolle Zeit, interessante Ausbildung. Und anschließend bin ich zu einer exklusiven Modeagentur, die Mode in den Nahen Osten vertrieben hat. Die gibt es immer noch, die Agentur, Schama heißt die. Mhm. Und dann hatte ich Wehrdienst gemacht. Und danach bin ich wieder in diese Modeagentur und habe dann quasi die Scheichs, also die viele aus Dubai, habe ich vom Flughafen abgeholt, bin dann mit denen nach Ingolstadt zu Bäumler und Louis Ferro. Und also es war auch eine tolle, wir waren auf den Messen, also es war schon ganz schön. Mhm. Und bin dann allerdings danach, habe ich dann einen Job gefunden als Gebietsverkaufsleiter für Bayern und Baden-Württemberg, war sehr viel unterwegs für eine französische Firma, die haben Stoffe für Innenausstattung hergestellt. Die gibt es auch noch, die Firma Le Lièvre. Und zu der gehört auch zum Beispiel die älteste Seidenweberei der Welt, Tassinari et Châtel, 1680 gegründet. Und da habe ich quasi Raumausstatter, Einrichtungshäuser und vor allem Innenarchitekten besucht. Und habe denen die Stoffmuster gezeigt, günstig verkauft oder geschenkt, den Architekten geschenkt. Und in der Hoffnung, dass sie dann eben große Bestellungen abgeben für Hotels oder für Schlösser oder eben für ganz normale Kunden. Und das war auch erfolgreich. Jedes Jahr ist der Umsatz gestiegen. Aber das hat mich doch dann nicht ganz so erfüllt. Also ich wollte unbedingt dann schon eben langfristig Trainer sein.
Ja.
Und das habe ich dann eben 2006 angefangen.
Okay, also erst beim Modehersteller, dann Modeagentur, dann Innenausstatter für Stoffe. Du hast dich aber schon immer für Frauen interessiert, oder?
Ja, tatsächlich ja. Ich hatte noch nie andere Gelüste.
Ne, kann man ja mal fragen bei der Vita. Das ist ist ja schon normalerweise eher für die kreativeren Menschen, ne?
Ich hatte schon viele Kunden, die du da ansprichst, ja.
Gut, okay. Wir sprechen mal über deinen schönsten Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Es war jetzt der einfachste Exit für mich, aus der Situation rauszukommen.
Ja.
Was ist denn in deiner Zeit als Trainer oder auch als Reiter oder vielleicht schon vorher irgendwie am Stall von deinem Papa oder irgendwie grundsätzlich im Rennsport so in Erinnerung geblieben, dass du sagen würdest, das ist der schönste Moment überhaupt?
Ja, das war, ich denke, das war das Derby Italiano 2012. Mhm. Aber fast noch, also von der Wertigkeit besser war noch der Prix Vanto 2015 mit Olorda, weil das so eine Riesenüberraschung war. Also in der Paris-Tour stand vorher oder in sämtlichen Zeitschriften, Zeitungen in Frankreich stand ein Duell zwischen André Fabre und Alain Doré Dupré. Die hatten jeweils zwei Stuten im Rennen und ich kam da an mit der Olorda, die so ein kleines Popelrennen in München gewonnen hat im April. Aber ich hatte so einen Mumm, weil der Jockey damals, der Da Silva, wie ist der mit Vornamen? Franco Da Silva, der hat gesagt, Trainer, das war nur Work. Und die hat mit 9 Längen gewonnen im April ein sieglosen Rennen in München. Die hat auch, ähnlich wie die hier ist kein Holz, aber ich denke oft an die, also in den letzten Wochen habe ich oft an die Olorda gedacht, wenn ich die Fine Bubbles angeschaut habe. Weil die hat auch zweijährig ein paar Starts gehabt und der Besitzer damals, Peter Sander, hat gesagt, ich will die weghaben, ich will die nicht mehr. Dann sage ich, Peter, keep cool, die wird gut sein, glaub's mir. Das ist keine Frühreife, das waren nur Lernstarts und die wird nächstes Jahr gut sein. Ja, okay. Und dann hat die eben gewonnen in München mit 9 Längen. Und am nächsten Tag sagte mein Futtermeister, kein einziges Haferkorn ist mehr in der Krippe gewesen. Und die hat große Portionen bekommen. Dann habe ich gewusst, die ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Dann habe ich ein Rennen gesucht und es war in nur 2 Wochen später. Weil das war ja, ich habe auf den Jockey gehört, das war nur Training in München, ohne Anstrengung, ohne Peitsche. Und dann habe ich Prix Vanto gefunden in Longchamp.
Gruppe 3 Rennen.
Gruppe 3 und für Stuten. Und dann habe ich den Peter Sander angerufen und sage, du Peter, ich habe da jetzt ein Rennen gefunden. Es gibt nur einen Nachteil. Er sagt, was? Er sagt, da war schon ein Nennungsschluss, da müssten wir nachnennen für 9.000 Euro. Sagt, da bist du verrückt. Sag ich, nee, ich glaube, die kann da Dritter werden. Und dann ist sie, hat sie Black Type, französisches Black Type und ist wertvoll. Ja, boah, na, okay. Dann haben wir sie nachgenannt. Und dann stand eben überall Duell Fabre gegen Roy Dupré. Und wir waren riesen Außenseiter. Und Christian Di Muro hat sie geritten. Übrigens, mit seinem Bruder habe ich das erste Grupperennen gewonnen in Frankreich und mit dem Mirko und mit dem Christian das zweite. Mhm. Und dann kam die in die Gerade und dann war sie erst Zweiter, dann Dritter, dann Vierter. Und dann dachte ich, oh. Und auf einmal kurz vorm Ziel, also das Rennen ist immer wieder sehenswert, schaltet die den Turbo ein, ich weiß nicht, wie holst du den Gang her, und schießt nach vorne und gewinnt noch locker. Und dann haben die gesagt, ja, Surprise du Chef. Und dann kamen alle an. Oh, gratuliere, andere Trainer. Bari und Agenten. Und will ich kaufen. Da habe ich gesagt, ja, es kann schon sein, dass es zu verkaufen ist, aber kostet bestimmt einen Haufen. Also ich habe ganz, ganz hohen Preis genannt. Und die wurde dann für einen ganz, ganz hohen Preis tatsächlich verkauft nach Amerika. Mhm. Und ich habe sie dann noch trainiert. Dann war sie Dritter im Prix Saint-Alary Gruppe 1. Mhm. Und ist dann in New York gelaufen. Und da habe ich allerdings einen Fehler gemacht, also in den Belmont Oaks. Da habe ich ein bisschen Mitleid gehabt. Da war es warm, an der Stute war nicht ganz so viel dran und ich habe mich nicht getraut, ihr Lasix geben zu lassen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine leistungsmindernd, sehr leistungsmindernd, wenn man es nicht macht.
Wenn die anderen also die es eben machen und du bist der Einzige, der es nicht macht. Ja. Mhm.
Ja, mein Vater hat mal einen Anruf bekommen von einem, der früher Jockey war und dann nach Amerika ausgewandert, der hat von 10 Längen gesprochen. Wir sind vielleicht nicht 10, nur 5, aber ist ein Riesenunterschied. Und ich habe mich eben nicht getraut, weil ich dachte mir, ah, die arme Stute und dann hat die vielleicht Nierenschmerzen. Und wie gesagt, ich habe so lange gezögert, bis es dann zu spät war. Mhm. Und der O'Brien, wenn der da laufen lässt, da lässt er auch mal. Jetzt sind sie, glaube ich, haben sie es abgeschafft oder
jetzt,
sind dabei.
Jetzt darfst du es mittlerweile nicht mehr, auch in Amerika. Was ich gut finde, weil das ist eigentlich, ja, ist das echt auch ein Scheißzeug. Also das ist,
ich finde auch gut.
Ich finde Lasix eins der unfairsten Medikamente, was man überhaupt geben kann. Also in Deutschland ist es eh verboten, das mal für alle, die da jetzt irgendwie anfangen, hier schon irgendwelche Mails zu schreiben oder so. Bei uns ist es Gott sei Dank verboten. Die Amis haben es jetzt auch eingesehen. Das ist halt, boah, was ist denn das? Glaube ich, gegen so Nierenerkrankungen und sowas, ne, eigentlich, ne? Das ist so.
So genau, Entwässerung, wenn man jetzt.
Genau, du musst halt unheimlich pinkeln auch, ja, und es entwässert halt und wenn es ganz fies gemacht wird, wird dann auch noch die Futtertränke abgestellt, ne, dass die dann auch nichts mehr trinken können. Das ist dann so die Hardcore-Variante.
Das hatte Philipp Minerik früher aus Singapur erzählt.
Das haben sie im Ausland dann noch dazu zusätzlich gemacht, ne, dass sie dann auch nichts trinken können. Und das macht man halt dann besonders, wenn so Probleme wie Lungenbluten und so da sind, ne, dass die halt besser atmen können. Aber es ist halt einfach ein sau unfaires Scheißzeug und meiner Meinung nach so einfach und so ehrlich müssen wir es beim Namen nennen, ich finde, das ist Tierquälerei, sowas, Lasix.
Ich auch, absolut, ja.
Also von dem her muss man sagen, schlecht für den Rennrekord, dass du es nicht gemacht hast, aber zeigt auf jeden Fall Größe, dass du gesagt hast, scheiß drauf, wir machen den Scheiß nicht mit.
Und wenn wir schon beim Tierwohl sind, ich wünsche mir auch seit ein paar Jahren, aber das trauen sich einige noch nicht, viele noch nicht. Ich wünsche mir, dass der Peitscheneinsatz auf die Hinterhand, also auf den Arsch eingestellt, verboten wird. Weil früher, da waren 10 erlaubt und dann immer weniger und da waren die Peitschen hart, dünn und das hat wehgetan. Und jetzt sind die einfach nur noch laut, gepolstert, es klatscht, bringt nicht viel. Ja. Und ich versetze mich immer in die Lage der Zuschauer.
Ja, genau, es sieht wenn einfach scheiße aus.
Ja, wenn da an den Rails Familien stehen und da klatscht, es laufen 13 Pferde und jeder haut dreimal drauf, dann klatscht es 39 Mal und sieht ganz bescheuert aus. Es sieht wirklich brachial aus. Ja. Und dann sagen die Kinder zur Mama, schau mal Mama, die armen Pferde, die werden gehauen. Und dann sagt die Mama zum Papa, der möglicher Besitzer ist oder Sponsor, sagt er, also da können wir nicht mehr hingehen. Ja, und so gehen die weg. Und natürlich sind die Besucher gut, aber ich glaube, dass es wäre weltweit toll, wenn sich die oberste Behörde, ich glaube, die wird geleitet vom Herrn Engelbrecht Breskes, die weltweite Pferdebehörde irgendwann mal trauen, das zu regulieren.
Mhm.
Kritiker sagen, ja, dann finden sie neue Sachen, Peter, aber ich glaube, sonst ist man nicht mehr, also vorne an der Schulter würde ich es belassen, mit einem etwas kürzeren Stock, also so 55 Zentimeter zum Beispiel.
Zum Korrigieren oder so ein bisschen, ne?
Zum Korrigieren oder auch Klapse, ja, das darf man von mir aus auch 5, 6 Stück, das ist ja nicht schlimm, aber auf die Hinterhand, das ist übertrieben und das bringt nicht viel und das sieht wirklich scheußlich aus.
Ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, auch hier im Podcast, dass ich kein Fan von der Peitsche bin und dass ich einfach der Meinung bin, und das ist so mein Hauptpunkt, dass das uns eh irgendwann mal verboten wird. Also dass irgendwann mal so ein Tierschutzgesetz erlassen wird, wo es dann heißt, ab jetzt dürfen Rennpferde nicht mehr gehauen werden. Und wenn das kommt und dann schreibt die Bild-Zeitung einen großen Artikel, jetzt ist es den Dings da endlich verboten worden und so, dann sieht es halt aus, als hätten wir uns bis zum Schluss dagegen gewehrt. Und dann sage ich lieber ein, zwei Jahre früher selber den Vorstoß machen und sagen, machen wir. Habe ich tatsächlich volles Verständnis für deine Meinung. Und vor allem in der Schweiz hat man es ja gesehen, da ist es ja schon verboten. Und die Endkämpfe, die waren schon auch gut. Also das waren spannende Rennen. Das war bis zur Ziellinie, war das echt spannend. Und du hast ja auch gesehen, weil ja ein Argument bei uns ist, ja, dann kommen die Ausländer nicht mehr und so. Ist doch Quatsch. Es darf ja keiner die Peitsche einsetzen. Ob es ein Engländer, Ire, Deutscher, Franzose ist, keiner. Also wieder alle, gleicher Wettbewerb. Und dass die Ausländer trotzdem kommen, das liegt am Ende am Attraktivität des Rennens und am Rennpreis. Weil in meinem in St. Moritz sind auch die Engländer gelaufen. Also von
richtig,
dem her.
Richtig. Ja. Und wenn jetzt ein deutsches Pferd mal in England laufen würde, vielleicht wird es ja sogar noch besser laufen, weil es nicht mehr so abgestumpft ist durch die Peitsche.
Weil es das nicht kennt, genau.
Also vielleicht haben die dann einen Vorteil. Also wie gesagt, ich bin, obwohl ich selber noch diese 10 Peitschenhiebe kenne, also als ich mein erstes Rennen auf einer großen Bahn gewonnen habe, mit Numis am 26.10.91, da habe ich so viel draufgehauen, da war ich ein hitziger 18-jähriger Amateur und da habe ich mir gedacht, oh, die Stute wird ja immer schneller und dann hat die gewonnen, aber und da habe ich, da waren 10 erlaubt, ich habe aber noch mehr öfter draufgehauen. Trotzdem sage ich jetzt weg damit, weil sich die Zeiten einfach geändert haben.
Wir haben noch eine weitere Kategorie, 2 sogar. Wir fangen jetzt aber mal an mit dem peinlichsten Moment im Rennsport.
Der peinlichste Moment.
Also da gab es am 17. Januar 2004.
Oh, wenn du dich so gut daran an das Datum noch erinnerst, dann war es sehr peinlich.
Ja, weil das war das Jahr des Championats und auf dem Flug nach, ich glaube, Düsseldorf bin ich, also ich habe da in Dortmund geritten und da ist mir ich habe eine Weinflasche mitgenommen zu einer Freundin, Bekannten, also Freundin war das, die hat bei Le Lièvre gearbeitet und ich durfte bei ihr übernachten und ich wollte als Dank, also die hatte glaube ich damals sogar einen Freund, also es war wirklich nur eine platonische Freundschaft. Ich habe als Dank wollte ich einfach eine Flasche Rotwein ihr mitbringen. Und diese Flasche ist im Flugzeug zerbrochen und meine ganzen Reitklamotten waren getränkt. Also alles patschnass. Und dann habe ich mir alles neu ausgeliehen in der Jockeystube von Christopher Ceballos Sanchez und noch ein paar andere. Und ich hatte nur den Sattel, den habe ich benutzt. Und dann habe ich dem Werner Balter mal gesagt, sorry, Werner, sei nicht irritiert, dass der Sattel so nach Wein riecht, mir ist die Flasche zerbrochen. Und das war mir schon peinlich, dass das. Wie gesagt, die haben alle gelacht, aber ich konnte ja nichts dafür.
Also vor allem den Geruch, den kriegst du ja auch nicht mehr weg. Das ist ja das Schlimme.
Das hat in der gestunken da in der Umkleide wie in der Weinkellerei. Aber Gott sei Dank, das Schöne war, dass ich gewonnen habe und dann war es nicht mehr so schlimm.
War es wenigstens ein guter Rotwein?
Ja, es war ein guter.
Wäre ein guter gewesen. Ja, das sage ich. Was ist dein Lieblingsrotwein?
Mein Lieblingsrotwein ist Amarone.
Oh,
Amarone aus Valpolicella.
Verdient man als Trainer so gut?
Nee, ich war halt und wenn ich mal ein großes Rennen gewonnen habe, dann gönne ich mir mal eine Flasche.
Die sind ja nicht ganz billig, aber ich nachvollziehen.
Aber schmeckt mir super und ansonsten mag ich auch gern Bordeaux, weil Bordeaux ist der gesündeste fürs Herz und da mag ich gerne mit einem M drauf. Jean Ruaix heißt das Weingut aus Frankreich. Kraft, sonst würde er nicht Bordeaux heißen.
Gut, ja. Haben wir noch einen kulinarischen Tipp von dir bekommen, bevor wir zu unserer Charity-Wette kommen.
Die Charity-Wette.
100 Euro gibt es für einen guten Zweck. In dieser Woche geht es wieder an den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Fußball-Charity-Turnier Nordrhein-Westfalens, die ihren gesamten Erlös an die kranken Kinder spenden. Das Ganze wird von Pferdewetten.de und Sportwetten.de gesponsert. Und deshalb geht auch da der komplette Erlös hin, der Charity-Wette, damit die Kinderhospize und Kinderkrebskliniken in Nordrhein-Westfalen unterstützt werden. Coole Sache, wichtige Sache auch. Und eine Sache, wo du jetzt mit deinen 100 Euro Wetteinsatz Teil dessen werden kannst und vielleicht auch ein bisschen mitspenden kannst dadurch. Was für ein Rennen hast du dir ausgesucht?
Das Derby.
Mhm. So, deutsches Derby, 5. Juli in Hamburg-Horn. Mhm, wie sieht deine Derby-Bilanz eigentlich aus? So ein, zwei Starter hattest du ja schon mal da, ne? Aber
ja, Feuerblitz und Double Hand lief auch. Und aber im deutschen Derby war ich leider nicht so gut, noch nicht. Aber dafür im italienischen und auch im schweizerischen war ich schon mal Zweiter.
Okay, gut. Ja. So, dann deutsches Derby, 5. Juli. Ich schaue jetzt gerade mal, Michael Figge hat da nichts genannt, ne?
Nee, leider nicht.
Okay, dann musst du dich auf deine Mitbewerber konzentrieren. Wen wollen wir wetten?
Mystic Charlie und Wicked Warrior. Jeweils 25-25, wenn das geht.
Das kriegen wir hin. So, Weekend Warrior, das war ja der so schön gewonnen hat. Vor zwei Wochen war das, oder letzte Woche. Mhm. Das Rennen, das sah gut aus. Der steht auf 25 für 1 und 5,8 Platz für 1. Also 250 für 10 und 58 Platz. Das heißt, es gäbe 770 Euro für deine 25-25, wenn der gewinnt. Mhm. Und der andere wäre
genauso.
Mystic Charlie, steht ganz genauso, sehr gut, okay. Das ist vom Andreas Wöhler, wer ist das denn, der sagt mir gar nichts, Mystic Charlie. Ach, der hat
bei seinem ersten Nebenstart in Baden gewonnen, über 1800.
Okay, das war der Sonntagsrenntag, den hat der Kollege Castle moderiert, deshalb sagt er mir nichts, da war ich wahrscheinlich schon am Sektstand oder irgend sowas. Okay, da hat der gewonnen. Oh ja, das war ja ein ganz gut besetztes Rennen, ne? Mit 9 Pferden waren da drin. Ach ja, der hat Fein Bubbles geschlagen, die war da 6. Deshalb.
Ja.
Ja, wer vor Fein da Bubbles ist, der muss das Derby gewinnen, ne? Eigentlich, streng genommen.
Ja, genau.
Ja, so nämlich. Okay, also dann sind die beiden gewettet. 770 Euro gäbe es im Siegfall von einem von den beiden. Und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Gut, das heißt, das Derby ist von dir noch irgendwie so ein großes Ziel oder sagst du, nee, es gibt
das spannendere deutsche Rennen. Derby? Nee, das deutsche Derby und dann gibt es natürlich noch Breeders' Cup in Delmar. Mhm. Der damalige Direktor von Belmont Park hat gesagt, der Breeders' Cup in Delmar ist der schönste.
Mhm.
Und natürlich Japan Cup und ARK, also die. Das sind meine Favoritenrennen.
Warst du bei allen schon persönlich vor Ort zumindest, wenn auch nicht mit Starter?
Nein, nur beim ARK.
Dann,
Japan Cup noch nicht und Breeders' Cup auch nicht.
Breeders' Cup habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist tatsächlich noch was echt noch ganz oben auf meiner Bucketlist steht. Wobei ich irgendwie, ich weiß nicht, die amerikanischen Rennen, die kicken mich gar nicht so. Also so die Turf-Rennen und so, wo dann auch die Europäer mitlaufen, das schon. Aber sonst ist das irgendwie. Also hast du die Netflix-Doku gesehen? Die fand ich jetzt ganz cool wiederum.
Ja, ich auch.
Fand ich auch cool. Das fand ich echt spannend und hat auch so ein bisschen diese Charaktere so einem näher gebracht und alles. Und da fiebert man so ein bisschen mit. Aber sonst bin ich irgendwie mit amerikanischen Rennen, da bin ich irgendwie gar nicht, ist nicht so meins irgendwie, komischerweise. Mhm. Mein lieber Mickey, ich wünsche dir, ist das eigentlich dein Spitzname oder nenne nur ich dich immer so?
Das ist mein Spitzname, weil als ich circa 2 Jahre alt oder 3 Jahre alt war, hatte mein Vater ein Pferd trainiert, der genauso hieß, ein großer schwarzer Hengst, Mickey, und da bin ich gerne auf dem geführt worden und das ist schon seit meiner Kindheit ein Spitzname, genau.
Gut, dann habe ich ja nichts Falsches gemacht. Dann sage ich jetzt nochmal offiziell, Mickey, ganz lieben Dank fürs Mitmachen bei uns hier bei Vollhorst, hat mich sehr gefreut, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Hals und Bein und bleib auf jeden Fall auch in Interviews vor den Rennen immer so ehrlich und so treffsicher, wie du es bisher warst.
Vielen Dank.
Ganz lieben Dank. Michael Figge, unser Gast. Wir hören uns dann in, ja, so 1 bis 2 Wochen wieder. Jetzt gucken wir mal, ob wir wieder in den alten Rhythmus kommen. Ja, wahrscheinlich eher in 2 Wochen. Bis dahin alles Gute. Hals und Bein für alles, was kommt. Und ja, vor allem auch frohe Ostern. Dankeschön und tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.